Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir fangen gerade pünktlich an, aber noch nicht mit dem Stadttag, sondern mit einer kleinen Einlage. Und zwar liefert uns die der Satiriker Andreas Thiel. Ich bitte Sie auf die Bühne. Herzlich willkommen.
Merci vielmals. Ja, wir haben gesagt, das Thema des heutigen Abends ist Gespräch. Und wir haben gebeten, etwas zum Thema Gespräch hier zu machen. Und jetzt habe ich halt Gespräch hier dabei, das ich geschrieben habe. Und zwar hat es angefangen, dass mal die Berner Zeitung, die ich dafür schreibe, den Vorschlag gemacht hat, dass ich den Stadtpräsidenten Alexander Cheppert interviewen könnte. Und der Alexander Cheppert hat sich geweigert, von mir zu interviewen. Und dann habe ich das Interview halt ohne ihn geschrieben. Und ich glaube, nachher wäre er froh gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Im Nachhinein. Und jetzt so sind eigentlich verschiedene Gespräche, Interviews und so entstanden über die Zeit. Das ist eigentlich alles Material, wo noch alles relativ frisch ist. Das ist so Material, das rumliegt für das nächste Programm. Und da mal ein erstes Interview. Herr Abgottsporn, Sie haben das Buch 100 Beweise, dass es keinen Gott gibt, geschrieben. Was glauben Sie? Ich glaube nichts. Als Atheist glauben Sie also nicht, dass diese Welt existiert? Doch, diese Welt existiert schon. Aber Sie glauben nicht, dass es eine höhere Welt gibt? Nein. Und was ist mit Gott? Gott existiert nicht. Sie glauben auch nicht an die Schöpfung? Nein, es gibt auch keine höheren Wesen. Der Mensch ist das höchste aller Wesen. Der Mensch ist das höchste Wesen, das es gibt? Ja, und die Tiere sind niedrigere Wesen. Der Mensch ist ein Teil der Natur und darin ist er das am weitesten entwickelte Wesen. Die Tiere sind weniger weit entwickelt. Das möchte ich so nicht sagen. Die Tiere sind nur von niedrigerer Intelligenz. Dann glauben Sie es, dass der Mensch diese Welt geschaffen hat? Nein, im Gegenteil, diese Welt hat den Menschen geschaffen. Etwas Niedrigeres hat etwas Höheres geschaffen? Nein, das Höhere hat sich aus dem Niedrigeren entwickelt. Jetzt behaupten Sie aber, der Mensch stamme vom Teufel ab. Nein, es gibt keinen Teufel. Und wenn es einen gäbe, wäre er dann niedriger als der Mensch? Nein, er wäre höher, er wäre ja dann kein Mensch, sondern etwas Höheres. Das habe ich mir fast gedacht, dass ihr Atheisten heimlich den Teufel verehrt. Wir verehren gar nichts. Das ist ja das Diabolische. Warum soll es diabolisch sein, nichts zu verehren? Weil der Teufel will, dass der Mensch weder Gott noch die Schöpfung verehrt. Ich habe bis jetzt noch keinen Teufel gesehen. Sie haben doch selber gesagt, er wäre etwas Höheres. Nur wenn es ihn gäbe. Sehen Sie, Sie verehren den Teufel. Wie kommen Sie darauf? Sie haben gesagt, Gott existiert nicht, aber wenn es einen Teufel gibt, dann ist er etwas Höheres. Das habe ich so nicht in einem Satz gesagt. Das stimmt, das zeugt zumindest von einem Rest Gottesfurcht, dass Sie den Teufel nicht in einem Satz mit Gott erwähnt haben. Mein Gott, Sie können dann die Sätze verdrehen? Jetzt haben Sie mein Gott gesagt. Wen haben Sie denn da gemeint, den Teufel? Ich verehre niemanden, also doch den Teufel. Könnten wir vielleicht jetzt mein Buch 100 Beweise, dass es keinen Gott gibt, besprechen? Steht da auch ein Beweis dafür drin, dass es keinen Teufel gibt? Nein. Aha. Was heißt hier aha? Sie verunglimpfen Gott und lassen den Teufel am Leben. Ich lasse hier gar niemanden am Leben. Sind Sie bewaffnet? Nein. Was wollen Sie uns denn alle erwürgen? Warum sollte ich Sie erwürgen wollen? Sie haben soeben gesagt, Sie lassen hier niemanden am Leben. Damit habe ich den Teufel gemeint. Sie sprechen also mit dem Teufel. Nein. Sie sprechen mit dem Teufel und leugnen es auch noch. Aber ihr... mein Herz! Ach, dort liegt also das Problem. Merci vielmals. Wir kommen zu einem zweiten Gespräch. Es ist, wir bleiben gerade beim Thema. Es ist im mythischen Sinne ein Interview. Es ist Atheist beim Psychiater.
Doktor, ich habe gesündigt.
Sprich, mein Sohn.
Ich habe gebetet.
Zweifelst du an der Allmacht des Menschen?
Ich hadere mit dem Unglauben, Doktor.
Sei standhaft, mein Sohn. Nur durch den Unglauben findest du zum inneren Frieden.
Ich versuche ja nicht zu glauben, aber neulich sah ich eine Blumenwiese, die kam mir so göttlich vor.
Glaube an die natürliche Selektion, mein Sohn.
Steckt denn kein Wille hinter dieser Pracht?
Die Schönheit entsteht allein durch das Fressen und Gefressenwerden.
Aber wie kann ich sicher sein, dass hinter der Schönheit der Natur nichts Göttliches steckt?
Huldige dem Zufall.
Ist der Zufall denn gerecht?
Der Mensch ist gerecht.
Der Mensch ist gerecht?
Der Mensch ist es, der diese Welt erst gerecht macht.
Der Mensch macht aus dieser Welt eine bessere Welt?
Glaube, mein Sohn, glaube.
Wie kann ich an den Mensch, an die Macht des Menschen glauben, angesichts all des Elendes in dieser Welt?
Was du siehst, mein Sohn, ist nur Evolution.
Und was bezweckt die Evolution?
Das, mein Sohn, ist ein Mysterium.
Ich kann nicht an den Zufall glauben, Doktor.
Du sollst nicht wieder den Zufall Zeugnis ablegen, mein Sohn. Zur Strafe darfst du eine Woche lang nicht mehr beten. Lese zur Erbauung Freud und Jung und am Sonntag kommst du in die Praxis zur Darwin-Stunde.
Ich will mich bessern.
Und glaube an den Zufall.
Zufall! Zufall! Gib mir ein Zeichen!
Die Kirchenglocken beginnen zu läuten. So ein Zufall.
Nein, ein Wunder!
Nein, mein Sohn, ein Zufall. Merci, wir bleiben entfernt noch beim Thema. Wir kommen zu einem weiteren Interview, zu einem Interview in der Fernseh, in der Fernsehhauptnachrichten. Korrespondent. Gestern hat sich ein zu Depression neigender Selbstmordattentäter in der Negev-Wüste ganz alleine in die Luft gesprengt. Wir haben heute einen Selbstmordattentäter hier im Studio. Sagen Sie, was ist beim gestrigen Attentat schiefgelaufen?
Wir wurden reingelegt. Der Mann kam aus Israel. Er sagt, er sei schwer psychisch krank und wolle sich für einen guten Zweck in die Luft sprengen. Wir wollten ihm helfen.
Aber dann hat er sich in der Wüste ganz alleine in die Luft gesprengt.
Ja, das kommt immer häufiger vor, dass sich Sterbewillige bei uns den Stoff und das Know-how holen, um Suizid zu begehen.
Sterbetourismus?
Ja, die es sich leisten können, reisen zum Sterben in die Schweiz. Die weniger Vermögenden kommen zu uns. Bei uns ist das Sterben gratis.
Aber das ist doch ein Missbrauch Ihrer Organisation.
Was sollen wir tun? Wir haben natürlich Gewissensprüfungen für Selbstmordattentäter eingeführt. Aber ob jemand ein ehrlicher, guter Selbstmordattentäter ist, zeigt sich erst bei seiner Tat.
Letzte Woche kamen gleich zwei Selbstmordattentäter bei einem Selbstunfall auf dem Weg zu ihrer Arbeit ums Leben.
Ja, auch das ist ein Problem. Neu verlangen wir von unseren Selbstmordattentätern, dass sie erst den Führerschein machen.
Wie kommt es, dass sich so viele Menschen in die Luft sprengen? Hat das mit Religion zu tun?
Nein, ich bin Darwinist.
Darwinist?
Ja, der Mensch stammt intellektuell vom Urknall ab.
Wir danken Ihnen für das interessante Gespräch. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wann dürfen wir Ihren... Was ist es für eine Leine da? Merci vielmals. Ich würde sagen, die Zeit ist fast um. Jetzt, je nachdem, eures Glück oder eures Pech. Hier haben wir noch ein Gespräch, ein Verkaufsgespräch.
Guten Tag, womit kann ich Ihnen dienen?
Ich hätte gern ein Leben.
Ah, eine sehr gute Entscheidung. Da haben wir sehr schöne Modelle.
Ihre Regale sehen sehr eng aus.
Aber wenn man die Leben rausnimmt, wirken sie gleich viel größer. Schauen Sie nur.
Was sind das für Geräusche?
Das ist Spanisch. Bei diesem Modell würden Sie in Andalusien leben. Können Sie Spanisch?
Nein.
Dann nehmen Sie besser das hier. Kommt aus Luxemburg. 3 Sprachen zur Auswahl und es gibt nur ca. 300.000 Modelle dieser Art weltweit. Allesamt sehr wohlhabend. Dafür äußerst frustrierend, wenn Sie Fußballfans sind.
Was kostet es?
Es kostet nichts, aber Sie müssen es nach dem Gebrauch zurückgeben.
Aber ich möchte was zum Behalten.
Sie bekommen doch dann ein anderes.
Und das ist dann vielleicht so ein Spanier.
Naja, es ist auch möglich, dass Sie nach dem Verfall ein unvergängliches Leben bekommen, eines aus Licht.
Dann nehme ich doch gleich das.
Tut mir leid, diese Modelle sind nur für Fortgeschrittene.
Mir scheint das alles sehr sinnlos.
Ah, Sie möchten die Sonderausstattung mit Sinn, vielleicht als Pfarrer.
Gott bewahre.
Oder Künstler.
Wo ist da der Sinn?
Oder als Philosoph. Sie wissen die Wahrheit, aber Sie sind der Einzige.
Hören Sie auf.
Oder Politiker. Da haben Sie viel Macht.
Und wo ist der Haken?
Sie müssen bezahlen, damit wir es zurücknehmen.
Merci. Und zum Abschluss vielleicht jetzt gehen wir weg von der Gespräche. Dafür werden wir wahnsinnig aktuell eine kurze Übersicht über die teilnehmenden Mannschaften von dieser Fußball-EM. Portugal. Portugiesen sind freundlich, hilfsbereit und Hilfsarbeiter. Gerne verhelfen die Portugiesen auch einem unterlegenen Gegner auf dem Fußballplatz zum Sieg. Die Portugiesen sind die letzten Katholiken auf dem Rasen, spielen gottgefällig und gnadenvoll, halten nach der rechten auch gerne noch die linke Flanke hin und verlassen das Feld meistens getreu nach dem Grundsatz, die Letzten werden die Ersten sein. Wenn Gott etwas von gutem Fußball versteht, kommen die Portugiesen vielleicht nicht ins Finale, aber auf jeden Fall in den Himmel. Türkei. Wenn es erlaubt wäre, würden die Türken das Tor nicht schießen, sondern sprengen. Wer die türkische Nationalmannschaft besiegt, kann in der Türkei wegen Beleidigung des Türkentums vor Gericht gestellt werden. Das Singen kurdischer Sprechchöre wird in türkischen Fußballstadien nicht gerne gesehen und das Tragen armenischer Fußballleibchen mit dem Tode durch Steinigung bestraft. Kopftücher sind generell erlaubt, gelten aber als provinziell. Gebetsteppiche auch. Österreich. Die österreichische Nationalmannschaft ist das beste Beispiel dafür, dass der EU-Beitritt auch nichts gebracht hat. Die Österreicher sind ein Komponistenvolk, mögen statt Fuß lieber Opernball, spielen wie eine Damenriege im Orchestergraben, verlieren jedes Spiel, aber das dafür mit Takt. Die österreichischen Fußballspieler spielen nicht Fußball, sondern Mozartkugel. Die größten Gegner der österreichischen Fußballspieler sind ihre Fans. Kroatien. Nachdem die Slowenen den Kroaten das Meer leer gefischt haben, fischen die Kroaten auf dem Rasen. Und es ist ihnen schon mancher Ball ins Netz gegangen. Kroatische Fußballspieler spielen vermutlich besser Schach als Fußball, so jedenfalls sehen sie aus, wobei das noch lange nicht heißen muss, dass sie deswegen gut Schach spielen. Kroaten sind treue Freunde, lieben Pferde und die Natur. Winnetou war Kroate. Deutschland. In Deutschland leben eine Fußballnationalmannschaft unter 80 Millionen Sozialhilfeempfängern. Deutsche Fußballer siegen nur auf Befehl, wobei es selten bis zum Endsieg reicht. Polen. Seit ein deutscher Papst ist, verlieren die Polen fast jedes Fußballspiel. Weshalb die Fanclubs in Polen einen ähnlich hohen Mitgliederschwund aufweisen wie die katholische Kirche. Obwohl die Polen nicht Fußball spielen können, lieben sie Fußball über alles. Deshalb steht Polen bereits als Gastgeber für die nächste Europameisterschaft fest. Holland. Wenn die holländischen Fußballplätze nicht gerade überschwemmt sind oder die holländischen Spieler nicht gerade die Nähte ihrer Fußbälle auftrennen, um den Hanfzwirren zu rauchen, spielen sie einen technisch einwandfreien Fußball, was vermutlich vor allem damit zu tun hat, dass die Fußballplätze in Holland die flachsten der Welt sind. Italien. Die Italiener sind Fußballfanatiker. Die defensive Haltung der Italiener, verbunden mit der taktischen Stärke, erinnert an den zu lange nicht ernst genommenen Traditionalismus des frühen Salafisten Usama bin Laden. In der Vermischung mit der brasilianischen medienwirksamen, aber technisch versierten Ästhetik und bis zur Kunst hochstilisierten Selbstverliebtheit, die uns an Elemente des Denkmusters eines Ayman al-Zawahiri erinnern, dessen frühe ägyptische Schriften als Chefideologe der dschihadistischen Bewegung überhaupt verblüffende Ähnlichkeit mit den messianischen Zügen protestantischer Millenaristen aufweisen, glauben wir eine französisch gespielte Vermischung von defensiver und offensiver Taktik zu erkennen, welche sich im salafistischen Dschihadismus des Abdallah Assam, dem geistigen Vater des gegenwärtigen Dschihad, auf rein intellektueller Ebene zu widerspiegeln scheint.
Rumänien. Ob die Rumänen legal in der Schweiz spielen dürfen, ist noch nicht restlos geklärt. Man befürchtet bettelnde Kindermusikanten in den Fußballerzonen, arbeitende Kinder in den Schulzimmern und Fahrende in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass die Italiener in der gleichen Gruppe wie die Rumänen spielen, ist reiner Zufall. Frankreich. Die Franzosen spielen, wie sie sich kleiden, reden und essen, elegant und schlampig zugleich. Da der einzige Flugzeugträger Frankreichs, die Charles de Gaulle, mit einer Panne am Trockendock liegt, ist der Rasen das einzige Feld, auf dem Frankreich noch zu einer Offensive fähig ist. Eher gewinnt Frankreich die Fußballmeisterschaft, als dass es den Defekt auf der Charles de Gaulle endlich findet. Griechenland. Die Griechen haben die größten Denker und Philosophen der Welt hervorgebracht. Und nachdem die Griechen aufgehört haben zu denken, haben sie auch große Fußballer hervorgebracht. Seit Aristoteles als blinder Trittbrettfahrer auf der Rakete der griechischen Wissenschaften die Philosophie zur geistigen Notlandung gezwungen hat, ist der Fußball das Einzige, was bei den Griechen noch rund läuft. Oder, um es mit den erstaunlichen Einsichten eines Thomas von Aquin, des größten Aristotelikers, zu sagen, ein Tor ist ein Tor. Schweden. In Schweden gibt es Blondinen aus der IKEA zum Zusammenschrauben. Schweden testen nicht Autos, sondern Elche. Und die Schweden haben viele deutsche Einwanderer, was natürlich schlecht ist für das Erbgut. Denn die meisten Deutschen sind weder blond, noch haben sie blaue Augen. Schweden ist ein Sozialstaat, dafür kann man dort das Bier nicht bezahlen. Und so spielen sie auch Fußball. Als ob sie am Vorabend zwar nicht so viel getrunken hätten, sich aber immer noch darüber ärgerten, dass das Bier so teuer war. Spanien. Dass der Fußball keine Hörner hat, irritiert die Spanier immer wieder. In seiner Bewegung strahlt der spanische Fußballer Kraft und Eleganz aus. Den Ball allerdings scheint dies kalt zu lassen. Mit ihrem männlichen, kraftvollen, tänzerisch leichten Fußballspiel scheinen die Spanier denn auch oft weniger die Gegner beeindrucken zu wollen, als vielmehr den Ball. Russland. Die einzigen, denen es egal ist, ob sie Favorit sind oder nicht, sind die Russen. Sie spielen Fußball nicht aus Europanostalgie oder Leidenschaft, sondern mangels eigener Ideen. Verlieren sie die Meisterschaft, kaufen sie das Stadion, den Pokal, die Sponsoren und die UEFA. Tschechien. Die tschechischen Fußballfans würden ein Wetttrinken gegen die Fans jeder anderen Nationalmannschaft souverän gewinnen. Da ihre Mannschaft auf dem Rasen aber nicht wetttrinken, sondern Fußball spielen soll, ist deren Aufgabe um einiges schwieriger als die der Fans. In der Tschechei spielen normalerweise Bierbrauer gegen Biertrinker, weshalb in der Tschechei auf nationaler Ebene nur Freundschaftsspiele stattfinden. Dass die Tschechen auch außerhalb der Tschechei einen sehr fröhlich-freundlichen Fußballstil pflegen, kommt oft auch dem Gegner zugute. Das Sympathische an den tschechischen Fans ist, dass sie jeden Match tüchtig feiern wissen, unabhängig vom Resultat, ja sogar unabhängig davon, ob die tschechische Mannschaft mitgespielt hat. Schweiz. Dass wir Schweizer unsere Gegner gerne gewinnen lassen, hat nichts mit unserer vielgelobten Höflichkeit zu tun. Das Höfliche an unserem Fußball ist höchstens, dass wir unsere Spieler trotz ihrer Leistung einbürgern. Schweizer Fußballer beziehen Spitzengehälter und erbringen dafür Leistungen wie UBS-Fondsmanager.
Ja gut, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen, was uns in der kommenden Euro 08-Woche auf uns wird zukommen. Das klingt ja mal schon ganz spannend, wenn wir da die verschiedenen Länder gehört haben. Wir sind da und feiern noch ein bisschen den 10 Jahre Stadttag. Für die, die noch nicht da waren vorher, möchte ich es noch mal kurz erwähnen. Es hat angefangen im Frühling 1998. Dort hat der erste Stadttag mit dem Victor Giacobbo gestartet. Bis heute sind 227 Tage mit insgesamt 286 Gästen durchgeführt worden. Und der Name Stadttag hat sich definitiv etabliert. Zumindest hier in der Stadt Winterthur und vielleicht auch noch ein bisschen außerhalb. Wir haben ganz einen Haufen Gäste vorher schon aufgezählt. Lotti Latrus, Ursus und Nadeschkin, Lorenz Kaiser, Hugo Lötscher, Elisabeth Kopfred, Kindle, Charles Lewinsky, Güsin Kahr, Jean Ziegler, Uriella und viele, viele mehr. Man könnte die ganze Liste lesen, aber für das sind wir jetzt nicht da. Bitte?
Entschuldigung, das hasse ich, wenn man es bei mir redet in der Sendung.
Es nimmt mich wunder.
Ja. Nein, ich habe gesagt, nicht Uriella, sie war wahrscheinlich nicht allein da gewesen, sondern mit dem, wie hat er geheißen, Ricordo.
Mit dem Ricordo, oder? Natürlich Ricordo. Begleitet, ganz klar. Und wir haben auch heute wieder, wie wir schon gesehen haben, zwei prominente Gäste bei uns. Der Tagi hat sie heute genannt TV-Promis. Was sie von diesem Begriff halten, ob sie damit glücklich sind oder nicht, werden wir vielleicht im Laufe dieses Tages noch zu hören bekommen. Warum haben wir den Markus Gilli und Christine Meyer eingeladen, die netterweise bei uns zu Gast sind? Wir feiern 10 Jahre Stadttag und wir haben hier neben uns auch noch zwei Geburtstagskinder. Und zwar am letzten Freitag ist Christine Meyer hat Geburtstag gehabt. Das ist richtig. Ich möchte dir herzlich gratulieren.
Sehr elegant. 43.
43. Und morgen wird Markus Gilli seinen 53. Geburtstag feiern. Wir wollen ihm jetzt noch nicht... 53?
Ja, genau.
Ja. Ich habe so eine Macke, dass ich mich immer bei den Alter ein bisschen verschätze. Wir wollen jetzt noch nicht applaudieren für den Geburtstag. Wir wollen einen warmen Applaus spenden, dass Sie bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen, Markus Gilli, Christine Meyer. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum Sie bei uns zu Gast sind, nämlich den Hauptgrund. Heute dreht sich alles um das Thema Tagen. Und wer könnte da besser Auskunft geben als unsere beiden, ja, sagen wir, anerkanntesten, respektiertesten Moderatoren in diesem Land? Markus Gilli und Christine Meyer. Christine Meyer, Sie sind bekannt als Moderatorin beim Schweizer Fernsehen, beim Redesendung Club, wo Sie redaktionell ja auch leiten. Sie sind seit 1986 Moderatorin in verschiedenen Sendungen, sind in mehreren deutschen Fernsehstationen und auch in einer englischen Station tätig gewesen, in ganz Europa. Sie hat dann später den unmöglichen, für viele unmöglichen Schritt gemacht, aus dem Bereich Unterhaltung im Bereich Information zu wechseln, was ihr bestens gelungen ist. Sie ist Mutter auch von zwei Kindern und verheiratet mit dem Artist David Dimitri. Sie ist übrigens zu Winterthur in Kanti gegangen, Kanti Bühl Rhein. Was für Erinnerungen haben Sie an Winterthur? Hoffentlich wunderbare.
Also Winterthur habe ich gute, an die Kante grundsätzlich auch, aber als Gemurks, den ich dort hatte, habe ich überhaupt keine gute Erinnerung. Ich mache jetzt den gleichen Türk mit meiner Tochter gerade nochmal durch.
Pubertät?
Nein, nicht Pubertät, nein, Mathe, viel einfacher.
Gut, dann wollen wir den Markus Gilli begrüßen. Wir kennen ihn als angriffslustigen Tagmaster auf Tele Zürich. Er ist dort auch Chefredakteur und seit Roger Schawinski den Sender Atta Media verkauft hat, ist er dort... der grosse Zampano mit einem kleinen Unterbruch von 4 Monaten, glaube ich, hat es dort noch gegeben. Früher war er Redakteur beim Radio 24, war dann auch Leiter, Chef, 11,5 Jahre. Und für eine Platzspitzreportage hat er den Telepreis gewonnen. Und er betont, als einziger Journalist, der nicht von der SRG ist, ganz wichtig. Zum gleichen Thema hat er auch einen Radiopreis gewonnen und seit 1997 moderiert er den Sonntag und das Tagtäglich. Er ist auch Matz-Dozent und macht auch Sondersendungen zu Wahlen und Abstimmungen. Jetzt meine erste Frage an Sie, nimmt mich natürlich sehr wunder. Sie sind ja sonst die, die mich Fragen stellen. Jetzt sitzen Sie da und mit Fragen beantworten. Wie ist das für Sie? Ist das ungewöhnlich?
Eigentlich nicht. Also, wenn man eine Führungsfunktion hat, dann ist man den ganzen Tag der Interviewte in meinem Büro rein, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die viele Fragen stellen tun. Eigentlich nicht. Also, vielleicht hängt es auch mit dem charmanten Gegenüber zusammen. Soll ja Gesprächspartner immer am Anfang klein lullen, oder? Dann werden sie milder. Aber nein, ich muss sagen, also absolut relaxed.
Absolut relaxed.
Ja.
Ich finde es total entspannend, ja. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das jetzt da machen und wie Sie sich wieder ins Haus beissen.
Ja, alle Fragen sind ja schon geklärt. Was braucht es zum Talkmaster sein? In der Schweiz muss im Zwilling geboren sein und damit ist alles
genau,
klar.
Genau, wir haben Redezwang.
Ich weiß gar nicht, was Sie noch fragen.
Genau, das ist pathologisch bei den Zwillingen eigentlich. Sind Sie Zwilling, Frau Landolt?
Ich bin nicht Zwilling, ich bin
schlecht
wieder.
Eigentlich. Gell? Wieder ist sie.
Wieder?
Ja. Aber ich sehe schon, ich werde jetzt da einen Test unterzogen. Ich muss jetzt da eine Prüfung bestehen. Ich
sie hat die Idee gehabt.
Mein Bestes. ja, kommen wir ein bisschen zu einer ernsthafteren Thematik. Sie gelten als eher seriöse, zurückhaltende Moderatorin. Ein bisschen kühler, sagt man. So die sanfte Dompteurin, habe ich noch einmal gelesen. Der Herr Gili ist eher so ein bisschen der hitzköpfige, hartnäckige, bissige, der Inbegriff vom News-Journalist. Wann haben Sie entdeckt, was Sie für Stärken haben, wie Sie die Leute zum Reden bringen? Vielleicht Frau Meier. Ist das schon in der Schule passiert oder ist das im Laufe der Moderationsarbeit, hat sich das so entwickelt?
Nein, das ist glaube ich viel eine ältere Geschichte. Dass ich habe schon daheim, dunkt es mich, so im Nachhinein ein bisschen Moderatorenrolle gehabt. Am Familientisch und also man lernt einfach mit der Zeit ein mehr, wie man es machen muss. Also strategisch, ist jemand verschlossen oder so, aber ich glaube schon, dass das etwas ist, wo man irgendwo schon etwas mitbringen muss. Sonst geht es einfach nicht. Du brauchst echtes Interesse am Gegenüber, es muss dich wundern, wie wahnsinnig, wenigstens in dem Moment, wo er da sitzt, sage ich amix. Und können zuhören und sich können zurücknehmen und all das, das ich habe das einfach schon immer leidenschaftlich gern gemacht und ich habe schon immer gern viel geschwätzt. Und jetzt verdiene ich noch das Geld mit dem. Ja, natürlich. Also wer nicht zuhören kann, kann auch kein Gespräch führen. Das geht nicht.
Ist das bei Ihnen, Herr Gili?
Genau gleich. Also, man sagt, ich sei der Leuteste gewesen, der Frauenklinik in Zürich am Pfingstmendig, am 30. Mai 1955. Also dort nach dem Gebärsaal, wo dann die Baby drin waren, hat man mich gehört. Es ist dann nahtlos weitergegangen, eigentlich in der Schule. Ich weiß nicht warum, aber ich musste immer das Schulsilvester moderieren. Das ist sehr wahrscheinlich irgendeine, man hat es ein bisschen in der Gen. Ganz sicher in der Gen habe ich das Radio. Es hat früher im Franz K. Weber, habe ich immer mit den Eltern so ein kleines Weihnachtsgeschenk geholt. Und da bin ich sage und schreibe einfach zugesteuert auf eine damals technische Revolution. Es hat für Kinder ein Mikrofon und einen Lautsprecher gegeben. Es hat fürchterlich getönt, also so gescheppert und alles. Und ich habe meine Eltern zum Wahnsinn gebracht, irgendein 7-8-Jährige, indem ich dann den ganzen Abend aus der Stube in die Küche Radio gemacht habe, übertragen habe. Und darum, ich glaube, Christine hat recht, man hat es oder man hat es nicht.
Weißt du, das habe ich gemacht. Ich komme jetzt gerade in den Sinn, ich habe so einen kleinen Rekorder gehabt, den habe ich vor den Fernseher gestellt und Winnetou aufgenommen. Also, im Fernsehen ist Winnetou gelaufen, ich habe es aufgenommen und ich konnte alle Dialoge mitreden.
Ja, ja.
Ich habe alle kaputt gemacht mit Winnetou. Also, ich könnte jetzt das Kostspiel geben, aber
kannst
ich
kann das
so, noch? Nein. Das, oh mein Bruder. Und so. Das habe ich zusammengebrochen und ich konnte das alles können, also auch so ein bisschen müssen ewig. Ja. So outgoing sie eigentlich.
Sie haben es im Blut gehabt. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, Sie sind schon sehr lange Moderatorin, Moderator. Es ist wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so einfach zum Vorbereiten.
Weiss
es gibt
Gott,
Themen, die einem vielleicht nicht liegen, Personen, die einem nicht sympathisch sind. Herr Gili, erzählen Sie uns doch mal, wie bereiten Sie sich auf so einen schwierigen Tag vor?
Also, wenn ich an mein Interview bin, dann gibt mir, außer am heutigen Abend, auf die Nerven, dass bei der ersten Frage ich schon merke, dass das Gegenüber keine Ahnung hat. Und das macht mich wahnsinnig. Nein, ich sage ja, außer am heutigen Abend. Ich finde, dass ein Gast ein Anrecht hat, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, mit der Person beschäftigt. Das ist Anstand und das braucht es. Ich tue mich, wenn immer möglich, seriös vorbereiten, vor allem auch grosse Sendungen. Ich will wissen, lesen. Aber wichtig ist, dass man sich dann von dem Ganzen auch lösen kann, je nachdem, wie ein Gespräch laufen tut. Es gibt die ganz miesen Interviews, die eigentlich in schriftlicher Form fantastisch sind. Wunderbar von der Frage 1 bis 30 durchgestylt. Aber bei der Frage 2 hat ja das Gegenüber eine Antwort gegeben, die hochinteressant und spannend ist, ganz ein neues Feld aufgibt. Oder? Ich habe manchmal das Gefühl, gewisse Interviewer würden überlassen, dass einer würde sagen, in meinem Nebenleben bin ich noch ein mehrfacher Massenmörder. Ich würde sagen, ein wunderbares und man geht einfach weiter, oder? Und darum ist es der Mix eigentlich zwischen guter Vorbereitung, Basics machen, aber zuhören, aktiv zuhören, Zwischentöne hören, analysieren. Und darum fließt ja sehr wahrscheinlich auch das Adrenalin so wahnsinnig in einer Sendung, weil man ständig auf Trab, oder? Was sagt er jetzt? Dann muss das noch verarbeitet werden, was heisst das? Und in einem grösseren Zusammenhang reinstellen.
Und was machen Sie jetzt mit besonders schwierigen Gästen? Oder irgendwie eben eine Sendung, wo Sie wissen, oh, die macht mir Bauchweh, einfach vom Thema oder so?
Ich gehe eigentlich unbelastet. Also ich habe nicht eine vorgefasste Meinung und sage, oh, wieder der. Und das würde man mir anmerken. Es gibt aber ganz schreckliche Sendungen. Also ich erinnere mich, etwa vor einem Jahr hatte ich einen furchtbaren Gast gehabt.
Wer ist das?
Das war der Lachkönig. Der Lachkönig. Der hat einen wahnsinnigen Auftritt im Internet. Der ist Berater von der UBS. Jetzt weiss ich auch, warum meine Aktien nur noch 26 Franken wert sind. Und der hat einfach sich zum Ziel gesetzt, Leute zu unterhalten, zum Lachen zu bringen. Das ist ja wunderbar, das ist eigentlich eine fantastische Absicht. Und der hat so Auftritte schon gehabt, auf Plätzen und in Deutschland und überall. Und wir haben uns eigentlich gefreut, es wird wahnsinnig lustig. Jetzt ist der Typ gekommen, zu spät, hat einen abgeschabten Koffer bei sich gehabt und drin eine Pappnase.
Lustig.
Das, ja. Und ich habe gemerkt, wir sind uns begegnet etwa eine halbe Stunde vor der Sendung. Er hat mich gehasst, ich habe ihn gehasst. Und dann sind wir in die Sendung reingegangen. Oder? Und etwa am 18.35 habe ich nicht mehr gewusst, was fragen.
Und wie haben Sie sich da weiter gehandelt?
Wir haben uns angegiftet. Wir haben uns einfach angegiftet. Ich habe immer gefragt, das sollte daran lustig sein. Er hat dann auch irgendwann etwas rausgenommen aus seinem Koffer, aus seinem Lachkoffer. Und es ist immer schlimmer geworden. Da habe ich gedacht, ja, jetzt wird es ja Viertel vor, jetzt können wir langsam Zuschauer aufschalten. Nummern gesagt, fünfmal Nummern gesagt, kein Schwein läutet an. Es ist grauenhaft, oder? Grauenhaft. Und ich habe das Gefühl, heute wird es nicht mehr 7. Und es hätte ja eine lustige Sendung sollen sein. Er hat gefunden, es ist der hinterletzte Moderator. Und er hat gesehen, ich habe gefunden, sie sind nicht der Lachkönig, sie sind einfach ein Scharlatan. Und irgendwann ist das Ende vom Signet gekommen. Er hat seinen Koffer gepackt, ist schnurstracks aus dem Studio rausgerannt, gerade durch die Türen durch, ab, ohne abzuschminken. Und ich habe gemeint, ich verstehe die Welt überhaupt. Das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann.
Und das ist das Einzige, was so schlimm
war? Ja, das ist alles Schlimmste. Also lieber 10-mal Uriela, 15-mal ja. Mörgeli, 20-mal Nella Martinetti. kann nichts so schlimm sein wie das. Also da bin ich fast gestorben.
Frau Meier, Ihr traumatisches Erlebnis.
Ich muss jetzt einfach zuerst mal sagen, Markus, der Witz ist, wir kennen uns eigentlich gar nicht, Markus Gilli. Yeah! Und wir kennen uns nur. Wir haben mal 2 Tage zusammen an einem Tisch verbracht, aber das ist ganz lange her und ich höre ihm jetzt zu. Und ich finde das so spannend, weil ich könnte das eigentlich fast alles gesagt, außer die Geschichte, ich kenne keinen Lachkönig. Also ich komme zwar aus einer Familie, wo man geheiratet in einer Familie, wo...
Du musst aber noch sagen, dass du dich einmal beworben hast beim Radio 24.
Ja, die haben wir 2 Tage die Hölle heiss gemacht. Und ich habe gedacht, da kann ich nie arbeiten, nie. Und
da
haben
sie mir
angerufen, haben wir
im Radio, genau.
Nein. Was ich sagen ist, die Geschichte, die du sagst, wenn ich schnell zurück darf, ich finde das ganz interessant, weil zum Beispiel... Der Ärger, den ich habe, wenn jemand sich nicht löst von seiner Vorbereitung. Das ist, die Kunst ist ja, dass du eigentlich ganz viel wissen musst. Und du musst viel über die Leute wissen. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich rede vor allem am Telefon relativ lang mit den Leuten. Und nachher macht man ein Konzept, wo du so eine Gesamtstrategie hast und eigentlich willst du etwas machen und während der Sendung musst du laufend entscheiden. Eigentlich ist das, was der Markus Gilli sagt, viel besser, als was ich gemeint habe. Und du musst irgendwie darauf ein und. Und zum Beispiel das mit dem Massenmörder, ich sage immer, es gibt Leute, da würde jemand nebenan sagen, ja, wenn ich da rausgehe, bringe ich mich um. Und dann sage ich, gut, und dann habe ich noch eine Frage. Und das regt mich so auf. Und das ist jetzt etwas vom Schlimmsten, finde ich eigentlich. Das wollte ich noch schnell sagen. Wenn ich dich anschaue, das Feu Sacré, wo du hast nach so vielen Jahren, das bewundere ich masslos, weil, muss ich vielleicht aus der Schule plaudern, Frau Landolt hat mir ein Mail geschickt, was hat Herr Gilli, was sie nicht haben und all. Da habe ich gesagt, ich rede nie über andere. Mache ich nicht, habe ich mich nie geäußert über Kollegen, aus Prinzip.
Aber jetzt dafür?
Jetzt dafür höre ich auch nicht mehr auf. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich ihm zuhöre, he's on the right place. Und er ist... er hat nach diesen vielen Jahren das Fössackern und er hat so Lust an diesen Leuten, das finde ich irrsinnig.
Haben Sie das nicht mehr?
Moll. Also, sonst muss ich ja gerade
aufhören. 30 Jahre jünger. Also.
Genau. Nein, fast. Nein, aber nein, das ist doch genau das, was es ausmacht. Und wenn Sie sagen, ein traumatisches Erlebnis. Mich dunkt es, wenn ich zurückschaue, die letzten 7 Jahre, wo ich das mache, ich habe für mich tief im Herzen viele kleine traumatische Erlebnisse gehabt, weil ich lange gemeint habe in meiner Fantasie, das muss jetzt so und so. Da habe ich dann den Stadtpräsidenten von Winterthur und dann frage ich ihn das und das und dann macht er ganz etwas anderes. Und plötzlich gibt es einen Konflikt, den ich nicht erwartet habe oder den ich erwartet habe und er kommt nicht. Das kann dann noch viel anstrengender werden natürlich. Also einfach, es läuft anders und ich habe 75 Minuten. Wo ich irgendwie muss, das fühlen. Und da gibt es Momente, wo man wahnsinnig schwitzt. Und wo man nachher heimgeht und denkt, leck, das war ja so furchtbar gewesen. Und nachher merkt man, man hat es viel, viel schlimmer empfunden selber. Aber für mich das Schlimmste ist immer, wenn ich in meiner Vorbereitung das Gefühl habe, es könnte etwa so und so laufen. Und dann passiert ganz etwas anderes. Das sind dann die Momente, wo man ins Schleudern kommt. Du hast gemeint, der ist lustig. Ja. Und der ist nicht lustig.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber man wird auch demütig nachher und denkt, ja, ich muss aufpassen, oder? Ja. Ich muss den nehmen, so wie er kommt, und als das nehmen, sonst läuft man einfach rein. Und mit Menschen, das kann einem immer passieren.
Also das Schlimmste ist wirklich, wenn sich jemand verweigert, oder? Weil der hat noch eine interessante Biografie gehabt, nämlich Philosophie studiert, der Lachkönig, hat Drogenkranke betreut und alles, oder? Und ich habe ständig 1837 gesagt, sprechen wir doch über die Drogenkranken. Oder dann, wie sie Pappnase packt, dann ist es schon wieder fertig gewesen, oder? Also, wenn jemand den Moderator will fertig machen, dann ist es schlimm. Dann ist es ganz schlimm.
Also ich habe das noch nie erlebt, weil ich natürlich die Einzelgespräche nicht mache.
Hoffentlich bin ich das erspart.
Ja, ich kann natürlich, ich kenne die Verweigerung, aber ich nehme sie nicht persönlich. Ich denke, dann haben die irgendein Problem. Also sie haben das Problem, plötzlich denken sie, was mache ich da? Jetzt mache ich das vor der Nation. Und plötzlich haben sie Panik. Oder es passiert so etwas. Ich habe
holen Sie die Leute ab, wenn sie merken, der wird
gelöst. Ich lasse sie einfach einen Moment. Oder? Das ist natürlich etwas anderes, wenn ich 5 Leute habe oder 6 und ich merke, jemand bricht jetzt aus irgendeinem Grund ein, innerlich.
Dann können Sie auf die anderen zurückgreifen.
Dann schaue ich dann mit den Augen oder der Frau oder dem Gast und denke, das kommt im Moment nicht gut. Mhm. Und dann kann ich das mal einen Moment lassen und hoffe, sie fasst sich wieder und dann mit einer anderen Frage mal wiederholen. Das ist etwas anderes, wenn du 1:1 bist. Ich habe so Sachen im Bayerischen gemacht.
Ja.
Wenn dort nicht von Anfang an gerade irgendwo etwas läuft, dann weiss man, der gibt mir jetzt eine harte Zeit. Ja. Oder? Und dann musst du eben moderieren. Ja. Und nicht einfach auf den Knopf drücken und dann kommt es. Dann musst du arbeiten, sage ich immer.
Jetzt sehe ich, Sie haben beide 2 wahnsinnig anstrengende Jobs. Jetzt will ich wissen, welcher ist denn eigentlich der schwieriger? Eben innerhalb von 75 langen Minuten mit 6 Gästen Sendung lebendig zu halten oder eben in 23 kurzen Minuten es wesentlich auf den Punkt zu bringen. Oder was ist schwieriger, immer sofort auf die Aktualität zu reagieren, jeden Tag von Neuem, oder eben halt auch die Schwierigkeit zu lösen, seit Tagen wird über das Thema diskutiert und Christine Meier muss es dann 5 Tage später noch diskutieren.
Also es halt jetzt für das Gerücht, dass wir immer erst 5 Tage später kommen?
Nein, ich sage jetzt, das ist der Extremfall, oder?
Okay.
Ein ganz wichtiges Thema.
Ich sage, diese Frage kann ich nicht beantworten.
Herr Gilli?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Manchmal wünsche ich mir, gerade bei Komplexen. Ich habe eine Sendung gemacht über die Einbürgerungsinitiative. Da ist die Telefonzentrale schier zusammengebrochen. Wir haben 7 Minuten für die Anrufe von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Eine ganz feurige, hitzige Diskussion. Und dann ist einfach Schluss, oder, nach 24 Minuten. Und das ist unglaublich schwierig. Auch ganz komplexe Sachen abzubrechen, den Leuten zu erklären und innerhalb von so kurzer Sendezeit zu erklären. Da wünsche ich mir, ich hätte mehr Sendezeit. Andererseits, wenn es schlecht läuft, ist es ein Geschenk des Himmels, 23 Minuten zu haben und nicht 75 Minuten. Es zwingt einem auch, zum prägnant sein, zum Sachen auf den Punkt bringen, aber auch 23, 24 Minuten können ellenlang sein. Ich finde, genau wie Christine, man kann nicht sagen, es ist so. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Die Sendung ist bei uns immer live, also zu 99% live. Und das ist ein zusätzlicher Druck natürlich. Sie sagen, Frau Landolt, ihr habt einen wahnsinnig schwierigen Job, oder? Die Leute schauen dann immer so und sagen, ihr vom Fernsehen, so ein wahnsinnig
schwieriger Job. Sag jetzt nicht, das stimmt nicht. Du musst es nicht sagen, dass das nicht stimmt.
Du hast ja vorher selber gesagt, ich mache das gerne, ich mache es mit Herzblut, ich fühle mich, ich habe einen privilegierten Job, habe ich das Gefühl, ich habe sehr viel Dankbarkeit und Demut, auch für all das. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jeden Tag so interessante Menschen kennenlernen darf. Ich nehme teil an Schicksal, wo ich teilweise schwierig habe. Die Kadenz, oder? Heute ist es eine Mutter, wo ihr Sohn verschossen worden ist in einer Disco oder abgestochen worden ist. Am nächsten Tag ist es, ich bringe jetzt halt das Thema, das du gehabt hast, wir haben es auch bei uns,
ich hab's gehört, gell,
mit diesen dummen Hunden, oder? Es tut mir leid, wenn sich die Schweiz erreifern kann, wenn irgendein Hundeflüsterer zweimal den Fifi am Halsband zieht, dann sage ich, das kann ich wahnsinnige Mühe, wenn ein Drittel von der Menschheit hungert, über was wir uns jeden Tag aufregen in diesem Land. Aber das dürfen wir ja alles nicht anmerken, oder so. Und ich muss sagen, ja was, haben sie das Hündchen gezogen alleine? Jesus Gott im Himmel. Ah, mein Tierli wäre fast verstickt, oder? Aber darum...
Ich habe sie nicht gemacht, zum Glück.
Ich
habe sie delegieren, ja, weil ich hätte mein Leben auch nicht wahnsinnig können erregen.
Der Ombudsmann von der Tamedia hat gesagt, es gibt drei Themen, da darfst du die Finger nicht verbrennen.
Hünd, Kind und was?
Religion.
Religion ist einfach gut. Das ist mein Lieblingsthema.
Und Hünd sind schlimmst. Und ich kann es bestätigen.
Sind ihr auch am Lesenbrief, am Zuschauerreaktion?
Religion haben wir ja auch gehabt. Das ist gnädig abgegangen.
Jetzt eben, Sie sind seit Jahren im Geschäft. Wirklich seit 10 Jahren moderieren Sie tagtäglich. Seit 7 Jahren moderieren Sie im Club. Früher noch schon moderiert. Verliert man dann nicht doch ein bisschen? Sie reden immer noch von Demut und Ehrfurcht vor diesem Job. Aber stellt sich nicht auch eine Routine ein? Irgendwann so, den mache ich mit links, den habe ich schon mal gehabt und so. Und irgendwie kommt das dann schon gut? Oder können Sie das verneinen?
Also ich habe in diesem Job noch nie eine Routine gehabt, weil es ist immer ein anderes Thema. Und dann sind es andere Leute. Mhm. Und dann gibt es immer eine andere Dynamik zwischen den Leuten. Also das ist einfach für mich... ich habe mich früher noch relativ schnell gelangweilt. In meinem Job, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe das auch in den News gemerkt. Ich weiß nicht, wie dir das, du hast das glaube ich auch schon gemacht. Das ist so das One-Way. Also ich will das absolut jetzt nicht irgendwie anders
nicht
bewerten. Oder?
Wir haben nicht alles vorbereitet.
Also du musst so aus dir selber in diesem Moment etwas raus kreieren und so schnell reagieren. Ich habe mich noch keinen Moment gelangweilt. Also ich finde es schon eher... ich bin immer total kaputt nach einer Sendung. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber die lange Zeit, die Energie da oben zu behalten, alles das. Und ich habe noch keine gemacht, ich weiß nicht, wie viel das ich jetzt gemacht habe, wo sich irgendwie geändert hat. Wo ich dachte, das ist jetzt das Muster. Mhm. Drücken wir den Knopf.
Also, ja, ich muss ehrlich sein, ich meine, es gibt natürlich Routinen. Es wär geschummelt, wenn ich jetzt würde sagen, nein, da gibt es nicht Routinen. Vielleicht, wenn jemand das noch nicht so lange macht, würde er doppelt so lange sich noch einschaffen. Das sehe ich schon. Ich kann vieles aus der Spontanität heraus machen. Das wollte ich auch erreichen. Aber dass ich gesagt habe, schon wieder der. Oder ich kann auch, ich meine, ich mache jetzt über 10 Jahre Sonntag, 52, also mit Ferien abgezogen, 45 Sendungen pro Jahr. Das ist jedes Mal ein Challenge. Das ist jedes Mal ein Hüllenritt. Irgendwie all die einigermaßen im Leuchtkäfig rein, dass sie auf dem Podest oben bleiben und trotzdem ein bisschen knurren. Das ist...
Der dumme Tür hat...
Entschuldigung, ich sagen, es ist einfach geil, das zu machen und ich mache es gern. Und wenn ich es nicht mehr gern würde machen, dann würde ich es ganz sicher nicht machen. Weil Christine sagt etwas Richtiges, oder? Wenn man sich langweilt, dann ist man nicht mehr glaubwürdig. Ich glaube, das Wahnsinn ist ja, was das Publikum alles sieht, was die hören, was die zwischen den Zielen alles erkennen, was mich die Leute ansprechen, die Mails. Das ist enorm. Oder?
Wer sie sagt, hören ja Sachen, die man gar nicht gesagt hat.
Ja,
das ist ja
Sachen, die man selber gar nicht merkt oder überhört hat, reitet es darauf herum. Das ist absolut enorm. Und ich glaube, Zuschauer würden auch, und das sagen mir viele Leute, ihr Herzblut. wir finden, der hat Herzblut, der ist motiviert. Und wenn wir, wenn wir irgendwie am Bahnhof in Zürich oder in Winterthur haben wollen, wenn 10 Leute sagen, oh, sie, also, da haben wir wieder gemerkt, gestern Abend sind wieder die Füße eingeschlafen und der Hund hat auch schon unter dem Tisch gähnt, dann würde ich das nicht mehr machen.
Apropos Herzblut, das ist ein gutes Stichwort, um zu meiner Frage 14 zu kommen. Frau Meier, man braucht sehr viel Herzblut für so einen Job. Den macht man eben nicht so 0815-mässig, ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, mindestens aus meiner Perspektive. Sie haben auch eine Familie und Sie sagen, obwohl Sie einen sehr wirklich einen anspruchsvollen Job, ich sage es jetzt, haben mit einer grossen Verantwortung, sagen Sie, die Familie ist mir das Wichtigste. Wie bringen Sie das unter einen Hut? Wie schaffen Sie, dass Sie beides wirklich gut und gern machen können?
Ich tue Ihnen die Frage dann beantworten, wenn Sie das jeden Mann fragen, der da oben hockt,
Frau Meier, hat daheim. Sie können sicher, sich wird der Herr Gili auch noch zu etwas
fragen. Ich einen Kaffee nehmen. Ja. Die beiden Damen liegen sich jetzt im Infight. Also.
Ja. Nein. Ich muss einfach sagen, das ist.
Mich nimmt es Wunder. Ich bin in einer ähnlichen Situation und darum nimmt es mich Wunder. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Leute in diesem Raum gibt, die das Wunder nehmen.
Also ich muss sagen, ich tue das natürlich sehr provozierend. Oder? Weil ich sage, solange wir über diese Frage noch reden, sind wir nicht dort, wo wir eigentlich hin müssten. Mhm. Das ist einfach ein bisschen das. Darum tue ich immer ein bisschen zuerst so ein bisschen.
Aber Sie sind ein Vorzeigebeispiel, wo es schafft.
Ja, aber das ist, ich erzähle doch nicht alles.
Und Beruf und einen Hut bringen, Frau Meier.
Ja, nein. Also das ist, ich sage immer, ich habe verschiedene Hüte an. Ich bringe es ja gar nicht unter einen Hut. Das ist ja einfach nicht wahr. Mhm. Das ist viel Arbeit. Natürlich sind mir Kinder das Wichtigste. Ich habe vorher mit Andreas Thiel, I'm so sorry, bin ich schnell raus, weil ich auf dem Handy sehe, es ist mein Sohn. Und wenn mein Sohn um die Zeit anruft, laufe ich raus. Und zwar immer, außer es wäre der Club. Und dann sage ich ihnen, da laufe ich raus, weil er will nicht anrufen, wenn nichts wäre. Jetzt hat man ihm irgendetwas gestohlen im Fußball. Und dann muss man schnell gehen und das machen. Das ist für mich selbstverständlich. Ich habe das Privileg, um jetzt Ihre Frage doch noch anständig zu beantworten. Sehr schön. Ich habe, als Kinder klein waren, sind nicht so viel geschafft. Ich bin auch anderthalb Jahre mit einem Zirkus durch Amerika gereist, habe gar nicht geschafft. Also ich bin, Jesus Gott. Natürlich, ich habe gekocht und putzt und gemacht, also einfach in-house. Aber für mich war es eben ein bisschen wie fast nichts, oder, wenn man sonst noch so viel macht. Und habe eigentlich nach 60% geschafft in einem Job, wo ich sehr flexibel habe können, arbeiten. Das ist ein riesen Privileg. Ich habe nicht einen Chef gehabt, der gesagt hat, was, 5:08 am Morgen. Und ich sage, ich kann noch schnell beim Lehrer vorbei. Das ist ein Privileg, das muss man deutlich sehen. Jetzt arbeite ich im Moment 100%. Überlegen wir aber ein bisschen zu reduzieren. Jetzt bin ich meine eigene Chefin. Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Das weißt du auch. Jetzt sage ich, wenn die Sitzungen sind. Und ich kann, also mit dem Team. Also ich bin nicht so schlimm.
Bist du für eine Chefin?
Ja, genau so eine. Nein. Wo ich aber auch sage, die wissen das ja. Wir sind ja schon, wir arbeiten schon langsam. Es wäre so und so und so und so und so machen wir das. Ich wohne eine Viertelstunde vom Fernsehen weg, da zu Fretiken. Ich bin sehr flexibel. Und jetzt sind meine Kinder 12 und 13. Mhm. Die sind den ganzen Tag in der Schule. Mhm. Für mich fängt es eigentlich erst jetzt an, wenn ich von der Schule heimkomme. Weil das ist ja in unserem Schulsystem so. Die kommen heim, dann haben sie so einen Berg Aufgaben. Und dort muss man sich wieder engagieren, ob man will oder nicht. Mhm. Aber ich hatte wirklich das Glück gehabt, es war früher nicht so viel gewesen. Und ich habe einen Mann, der freiberuflich arbeitet, wo zwar manchmal am Stück wochenlang weg ist, 6, 7, 8 Wochen, Monate lang, und manchmal ist er dann aber auch gerade 2, 3 Monate daheim und dann stellt sich die Frage gerade wieder gar nicht. Das ist also nicht sehr geordnet bei mir und das ist immer so. Ich habe eine Haushälterin mittlerweile, seit ich 100% arbeite, wo sie hätte ich sie nur nicht gefragt, die hört nicht mehr auf. Ich habe nicht pro mir im Haushalt hilft, weil ich gesagt, ich will doch nicht am Wochenende, wo ich Kind habe, noch sagen, sorry, jetzt nicht, weil jetzt Staubsauger. Und gerade das bisschen, wo ich mehr verdiene als Redaktionsleiterin, im Gegensatz zu vorher, überweise ich straight meiner Hilfe. Und das lohnt sich sehr. Also,
ich sehe ja Frau Landolt, wenn sie ihr alles auf den Augen ablässt. Ja. Also ihre Tage beim Landboten sind zählt. Sie müssen zum staatlich subventionierten, gebührenorientierten
Schweizer
wie die Kind ganz anders behandelt werden, ist die Frau die Chefin und kann arbeiten, wie sie will. Das
genau.
Ist doch Message.
Wir sind eben erfolgsorientiert. Wir wollen ein gutes Produkt am Schluss. We don't pay for
everything. Ich zahle dich mit den Gebühren. Also was war Ihre Frage?
ist jetzt da der Moderator.
Danke vielmals. Aber es hat doch jetzt fast über eine halbe Stunde gedauert, bis
ja,
du kommst
ja,
mit dem.
Ja, du hast mindestens 25 Minuten geschwätzt.
Genau. Ich wollte ja Sie fragen, Herr Gili, genau ja. Diese Frage. Kann eine Frau wie Christine Meyer mit diesen Voraussetzungen beim Telezüri Karriere machen?
Jawohl. Vergleichbar. Glückliche Karriere. Also, wir haben ja sehr viele Frauen bei uns. Also, ich muss sagen, wir sind ein unglaublich fruchtbares Unternehmen. Ein Babyboom enorm. Christine Schneider erwartet jetzt gerade wieder ihr drittes Kind. Und gerade im Moderationsbereich ist es ideal, wie die News-Anchorinnen am Mittag um 12 Uhr anfangen zu arbeiten.
Aber eben, beim Moderationsbildli habe ich bis jetzt noch keine Frau gesehen.
Nur Frauen?
Ich meine, beim Tag.
Beim Tag, ja. Wir haben eine Frau gehabt, Anna Meyer, ja, die dann in listiger Art und Weise von der SRG wieder abgeworben worden ist zu einem absolut unrealistischen, viel zu hohen Lohn. Das ist Schicksal, oder? Und dann ist sie ja, sie ist Talkerin gewesen, sie bei uns, oder?
Seither aber nicht mehr. Es ist ganz eine kurze
Episode. Ich suche ständig Frauen. Ich bin nicht in der Lage, die Christine Meyer abzuwerben, obwohl ich sie wahnsinnig gerne hätte. Aber es würde uns in den Konkurs führen, was auch nicht sehr wahrscheinlich gut wäre. Also ich bin ein Diener im Weinberg des Herrn und die Trauben sind klein in der privaten Medien, liebe Christine.
Ich finde es
so cool. Jetzt mit der Frau Benziger vorher geredet. Das ist eine Alternative. Ich muss schauen. Also, wir haben einen enorm hohen Frauenanteil bei uns. Sie können mich auch dort nicht in die Enge treiben. Von fünf News-Anchor sind vier Frauen. Also, es ist enorm. Ich hoffe, ich habe auch zwei, drei Leute im eigenen Team in Aussicht, Frauen, die sicher den Job auch mal könnten machen. Ich wünsche mir das.
Und sonst, gehört hat, man kann sich vielleicht bewerben bei
Telezüri. Ja, jederzeit. Telezüri, Postfach 8031 in Zürich.
Mit einer
Referenz oder Empfehlung von der Christine Meyer oder vom Winterthurer Stadtpräsident geht es noch einfacher. Also, Herr Galadé.
Das ist aber keine Frau.
Ja. Ja, nach dem Studium wäre vielleicht auch die Schwester so weit. Sie hat ja Zeit jetzt.
Gut, lassen wir das. Wir reden jetzt auch heute auch nicht speziell über Konzessionen und Staatsgelder. Vielleicht tangieren wir es einen oder anderen Mal. Aber wir lassen jetzt das mal weg. Es geht vor allem ums Talken. Herr Gili, ich habe mit dem Peter Hartmeier, dem Chefredakteur von Tagi, geredet. Sie haben mir den netterweise zur Verfügung gestellt. Oder seine Nummer, dass ich mit ihm
kenne. Also ich verfüge nicht über ihn.
Verfüge noch nicht über ihn. Nein, selbstverständlich nicht. Er hat mir gesagt, für Sie leben mit Haut und Haar für Telezüri. Ist das etwas wie Ihre Familie, das Telezüri?
Nein.
Nein? Gibt es ein Leben neben Telezüri?
Es gibt sicher ein Leben neben Telezüri. Ich bin allerdings jemand, der findet, dass eine private Atmosphäre ist mir etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir sind ständig in der Öffentlichkeit. Und,
zum Glück sagen das nicht all deine Gäste. Hm?
Nein, ja. Also, ich frage meine Gäste, dass wir reden über Themen und über aktuelle Sachen. Aber ich finde es unnötig. Oder es ist eigentlich meistens, also, Sie erkennen, wenn eine Karriere zu Ende geht, dann regelt sich jemand ganz sicher im Schaumbad in der Schweiz Illustrierten. Ich finde, das ist nicht nötig. Du machst auch relativ wenig.
Ich mache eigentlich nichts mehr.
Und nichts mehr. Ah, siehst du? Und es ist mir wichtig, Privatsphäre zu haben. Weiss auch, das habe ich auch erzählt, dass ich 10 Jahre lang mein Vater pflegt dann, also es gibt eine Familie, es gibt Familie, Gili. Und ich kann alles nachvollziehen, was du auch gesagt hast, mit der Belastung, mit der zeitlichen Belastung natürlich auch und mit Verantwortung tragen, das habe ich alles auch erlebt. Aber mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben und von dem her hat auch ein neues Leben für mich angefangen, wo ich jetzt geniessen tue.
Sie gehen auch gerne auf Mallorca in die Ferien, habe ich mir sagen lassen.
Sagt sicher der Hartmeier, ja.
Vor allem sagt der Herr Hartmeier, er wüsste gar
was
nicht,
was wollen Sie dort hören, dass ich im Ballermann ausflippen oder? Mallorca. Mallorca ist wunderschön und ich kann das nur empfehlen. und vor allem auch, da meine Ferien eher am so aus verlängerten Wochenenden bestehen. Nein, nicht Wochenende, unter einer Woche, weil ich am Wochenende Sendung habe, ist es eigentlich ideal.
Aber können Sie dann den Journalist in sich überhaupt abstellen?
Nein! Das wollte ich ja gar nicht. Kollegen, Freunde, eben der Hartmeier, oder? Die wollen mich immer eine Art wie soll man sagen, so entlausen oder entzeugen. Die haben das Gefühl, ich sei irgendwie so einen Junkie. Das mache ich mit Freude. Ich habe mir jetzt gerade einen E-PC gekauft, damit ich, das sind so die kleinen, so wie ein Taschenbuch, so gross, ein Computer, wo man worldwide alle Mails und ins Internet kann, überall im Liegestuhl, am Pool und alles. Das brauche ich einfach. Ich möchte auch auf die alten Tage möchte ich immer am Puls der Zeit sein. Ich finde das Leben spannend, positiv, spannend. News, das ist für mich das, ja, fantastisch. Ich sage es noch einmal, ich bin sehr dankbar, Journalist zu sein. Ich bin ein Zeitchen kurz einmal Lehrer gewesen, darum bin ich jetzt gern Journalist. Ich leide nicht und ich habe ein höheres Tempo und ich hoffe, ich habe bis jetzt, und das muss ich auch sagen, ich habe in meiner Familie erlebt sehr viel Krankheit, sehr viel Schicksalsschläge und aus dem heraus bin ich sehr dankbar über Gesundheit, dass wir tätig sein können. Ich habe das bei meinem Vater erlebt, der den Körper nicht mehr hat, mitmachen, aber der Geist sehr wief war, das ist eine Tragödie. Und das ist eigentlich nur etwas, wo ich Angst habe in meinem Leben, ist vor dem, dass ich nicht mehr gesund bin und das nicht mehr machen kann. Und darum geniesse ich eben jeden Tag und jede Stunde, wo ich kann produktiv und aktiv sein kann. Ich mag die Nörgler und Stänkerer und missmutigen Zeitgenossen nicht, die sich jeden Tag aufregen und stöhnen und ächzen, sondern ich mache gern Positives, ich bin gern positiv. Denken bei allen Problemen. Ich schaue das Problem auch in die Augen. Aber Destruktivität ist etwas, das ich nicht verputzen kann. Genosse!
Kommen wir noch kurz auf ein anderes Thema, und zwar Ihre Vorgänger. Sie haben beide das Amt, sage ich jetzt mal, oder den Job von einem relativ bekannten Medienmensch übernommen, sie vom Uli Heiniger, der Club, wenn es mir recht ist. Und bei ihnen war der Roger Schawinski. Wie tritt man aus dem Schatten von so einer wichtigen Persönlichkeit, Frau also, Meier?
Ich weiß nicht. Bei dir ist es natürlich so, er hat alles erfunden.
Das ist natürlich Schatten, es ist gar schwierig. Kein Licht mehr gewesen. Es ist so viel Schatten rum.
Genau. Und den Schatten hat er auch erfunden. Aber bei mir war es so, dass Uli Heiniger hat mich ja angestellt als Moderatorin und Redaktorin und ist noch 5 Jahre im Amt gewesen. Wir haben uns super verstanden. Und er hat nie das Ziel gehabt, Schatten zu werfen auf mich. Also im Gegenteil, er hat mich sehr gepusht. Und es ist sein, also das hat er mir selber gesagt, darum kann ich das so sagen, sein persönlicher Herzenswunsch gewesen, dass ich die Redaktion übernehme. Und das ist natürlich dann bei uns so eine schöne Übergabe. Ich musste mich dann gleich bewerben für den Job, weißt du, im Schweizer Fernsehen, wird einem ja nichts geschenkt.
Und ja, ich du hast extern nicht zu uns wollen, bei mir wärst du ernannt worden, in den Sänften wärst du ins Studio reingetragen worden. Du hast das nicht wollen auf dem roten Teppich. Du bist selber die Schuhe, bist du gar
ja,
nicht beklagen.
Ich gräme mich jetzt wirklich, da habe ich etwas versummt. Aber einfach zum sagen, das ist natürlich und auch ein Assessment und das ganze Ding müssen machen, aber es ist nicht so gewesen, dass er sich wahnsinnig aufgeplustert hat. Und ich habe immer schauen, dass ich den Kopf zu nehmen. Ich bin froh, dass du da bist. Und bei also gewissen Sachen, wo ich sage, aber das und das Studio und das Zeug. Und sonst noch, wo er da war, hat er gesagt, mach du das.
Also Sie haben von Anfang an mitbestimmen und
das total. Also ich war auch, ja, wir haben auch in der Aktualität dort einen Zacken zugelegt. Das war auch ein Auftrag, den ich bekommen habe. Wir haben das Studio verkleinert. Also, wo ich angefangen habe, noch vor kurzem, haben wir noch mit 7, 8 Leuten herumgeschwätzt. Und ich habe gesagt, yes, es geht. Also ganz früh war es ja Open-End. Das ist dann alles so ein bisschen komprimiert worden. Ich hatte dort überhaupt kein Problem, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, weil er das nicht wollte. Und er hat nie den Eindruck mir gegeben, schau jetzt mal,
also er ist so
von meiner Gnade Mentor. Bist jetzt du ja. Da und er hat gesagt, ich will, dass du das machst. Er hat mich ja. Überreden, dass ich gekommen bin und hat wirklich also über ein halbes Jahr sich da angestrengt. Und er hat das so wollen und darum habe ich dann seinen Support gehabt und hatte das Problem nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Markus Gilibin ist sicher ein bisschen anders
gewesen. Nein, überhaupt nicht. Weil es mag viele Vorurteile über den Roschawinski geben, aber ich bin ihm sehr dankbar. Er ist ein Förderer und ein unglaublicher Motivator.
Man sieht ja, wo seine Leute überall sind. Ja. Also dass er bei, ja, bei allem Respekt, ja, muss man das einfach sagen.
Also ich meine, es gibt Tagesschau-Ausgaben 10 von 10, Schweiz aktuell, wo nur von ehemaligen Radio 24, Tele 24, Tele Zürich Leute betreut werden.
Sie sind noch nicht bei SRG gelandet, Herr Gilibin?
Nein, darum bin ich ja so glücklich. Sehen Sie mir das nicht? Ah, es hat nie die Möglichkeit gegeben. Vielleicht hätte man es auch mal machen können, aber ich habe das eigentlich nie wählen. Ich habe immer spannende Jobs in unserem Haus gehabt. Auf der Roschawinski, ich bin der, der eigentlich immer sein Erbe antreten hat. Es hat Sendung Doppelpunkt gegeben im Radio, die hat er prägt am Anfang gemacht. Dann hat er sie übergeben aus Zeitgründen. Ich habe sie dann 6 Jahre lang gemacht. Wir haben jetzt nie über Radiotalks geredet, wo auch eine ganz spannende... Du hast das persönlich doch auch moderiert, oder?
Nein, nicht? Aber ich habe das eigentlich immer wollen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das sei wahnsinnig schwierig, weil du musst es über die Stimme machen und du hast nicht so viele Gäste und ich weiss nicht was... ich bin viel Gast und dann sehe ich, und wenn du machst... So das Nonverbale hinten dran, das ist dann ein bisschen einfacher, das können wir nicht. Wir können da nicht so Faxen machen. Aber ich habe immer gefunden, man muss wahnsinnig gut sein, am Radio am Tag, um das überbringen. Ja. Und weißt, eigentlich ist das immer ein Traum von mir. Übrigens,
habe ich jetzt maximal, ich sage dir, es ist fantastisch. Ich habe unglaublich tolle Sendungen im Radio können machen. Ich habe ja auch Tagsendungen zum Beispiel gemacht, nur mit Zuhörerinnen und Zuhörern. Also ich bin im Studio und habe mit den Hörern diskutiert. Das ist ein riesen Challenge, man weiss, was auf einem zukommt. Aber Radio ist sehr intim und ist eben Fernsehen, oder? Da schaut man auf Krawatten und alles. Aber Radio ist viel intimer. Nachher hat ja der Roschawinski verkauft und damit war klar, dass ich dann die Sendungen machen tue. Er ist hin und wieder ein Gast im Sonntag, ist jahrelang eben Tele24.
Aber Sie sind ja dann nachher zuerst einmal noch weggegangen, beziehungsweise...
Wir sind gegangen worden, richtig. Also wir sind, es hat so, wie soll man sagen, eine Art eine Renovation stattgefunden. Man hat die ganze Geschäftsleitung von Tele24.
Ist das ein Tiefpunkt gewesen für Sie, Ihrem beruflichen Leben?
So? Nein, wie der Gili so ist, hat er sofort ein eigenes Fernsehprojekt, nämlich Tele25, ins Leben gerufen und die haben dann so Angst gehabt bei der Tamedia, dass sie mich wieder angestellt haben. Und also wenn Sie einmal möchten, an einem Ort Eindruck machen, sagen Sie nur, Sie haben ein eigenes Projekt, kommen Sie wieder zurück in die Firma. So ist das damals funktioniert. Es sind no bad feelings um...
Keine Hassliebe.
Zu der Tamedia, oder?
Ja, zum Schawinski vielleicht.
Nein. Ich meine, ich habe 23 Jahre lang Ups and Downs, alles mit ihm erlebt und teilt. Vielleicht am Schluss der grosse, die 90 Millionen haben wir dann nicht mehr geteilt, wo Tamedia gezahlt hat. Aber trotzdem, wir sind ja Beteiliger am Ganzen. Es sind absolut no bad feelings rum. Er hat immer gesagt, du bist mein Nachfolger in allen Punkt bis Sat 1 ist denn das mal nicht eintreten in Deutschland.
Radio 1 könnte es noch werden.
Radio 1. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe eigentlich die schwierigste Entscheidung in meinem Leben war, damals vom Radio zum Fernsehen zu gehen. Weil das Radio ist für mich so im Fleisch und Blut drin gewesen. Und er hat mir dann morgen um 8 Uhr angerufen, wo so ein bisschen das Problem langsam aber sicher zugenommen haben beim Tele24. Er hat gesagt, bitte mach das. Und es war gerade an meinem Geburtstag gewesen, übrigens. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde zerrissen mit der ganzen Entscheidung. Heute bereue ich sie nicht. Aber es war unglaublich schwierig. Und ich meine, man muss auch sehen, all die Probleme. Wir hatten ein Unternehmen gehabt, Tele24, mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich musste von ihnen 150 entlassen, alle persönlich. Das sind alles Sachen, die ich nie mehr möchte erleben. Und darum kämpfe ich vielleicht auch wie ein Leu, weil ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiter, 68 jetzt an der Zahl, unglaublich schätzen. Und man redet nur immer von der Christine Meier und vom Gili. Wir haben hinten dran ein sensationelles Team. Ich habe zwei wunderbare Frauen, die mir jeden Tag die Dossiers bearbeiten, Leute überschwätzen, in diesen Tag zu kommen. und einen super Job machen tun. Und denen möchte ich am heutigen Abend auch herzlich danken, dass das Kränzli Winter. Es ist nicht vorne nur der grosse Meister und Maritou, sondern es ist hinten dran ein Team, Technik und alle Leute, die das zum Erfolg machen. Wir sind ein Teamwork. Und ich kann auch so schreien in diesem Studio, wenn ich nicht aufgeschaltet werde und kein Gast habe, bin ich ein Nichts. Und das ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, ich habe eben gehört, dass Sie sehr viel fordern von Ihren Mitarbeitern. Und dass Sie, wenn man dann mal kommt, dass Sie das fast ein bisschen persönlich nehmen. Ist das richtig?
Mit wem haben Sie dann abgeredet? Sag
ich Nein. Ihnen jetzt nicht.
Nein, ich fordere viel, ja. Und ich glaube, das Schlimmste sind irgendwelche Chefs, wo es alles gleich ist, wo nichts fordern tun. Wir sind eine sehr glückliche Family, wir sind ein super gutes Team, aber ich fordere viel. Und das muss auch gefordert werden, weil da sind Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Anrecht haben auf eine professionelle Leistung. Und laissez-faire, da kann man mit mir nicht ins Geschäft kommen. Die gegangen sind, die treffe ich immer wieder, haben eine wunderbare Beziehung. Was ich nicht so ganz mag, ist, wenn jemand eine super Zusammenarbeit gehabt hat und am Schluss dann irgendwie findet, man müsse jetzt so ein bisschen die privaten Medien oder gegen die privaten Medien arbeiten. Habe ich letztens wieder gesehen, so einen Duplex beim Staatsfernsehen, wo wir eine exklusive Geschichte hatten und dann der betreffende Reporter gesagt hat, ein lokales Medium. Also wenn man einmal, oder wenn Sie Sohn oder Tochter sind von der Familie Müller, dann sagen Sie auch nicht, ich bin in einer Familie zu Winterthur aufgewachsen, sondern ich bin die Jüngste von Meyers oder des Müllers. Und ich finde, zu dem sollte man stehen. Und für mich sind Medien oder eine Arbeitsstelle nicht das Hemd, das ich wechseln tue, oder ein Wanderzirkus, sondern es braucht für mich ein bisschen mehr Übereinstimmung auch. Und, weil ich gebe auch alles für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und habe immer gekämpft, sind alle auch in schwierigen Zeiten immer ihren Lohn gehabt. Und das war nicht einfach gewesen, weil Tele24 hat in der Schlussphase 1 Million Defizit pro Monat geschrieben. Wir haben teilweise nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und wir haben aber immer gefeitet für das Team. Und dann darf ich vielleicht, das mag nicht egoistisch sein, aber wie der Schawinski gesagt hat, at the end of the day, noch einen kleinen Gegenwert erwarten.
Sehr schön. Sie haben ein kleines Team, glaube von etwa 6 Leuten, wenn ich mich richtig da eingelesen habe. Und Sie sagen in meinem Interview auch, es ist ein kleines Team, aber es ist eine richtige Guerillatruppe.
Ja.
Können Sie das einmal kurz erklären, was das jetzt genau im Alltag vom Leutschenbach bedeutet?
Im was vom Entschuldigung,
im jetzt Alltag habe ich vom
Leutschenbach. Ah, gar nicht
ich das so ausdrücke.
Guerilla bei der SRG.
Ja, du weißt auch, unser einer spart ja wie verrückt. Das weißt du vielleicht nicht, aber das ist es so. Ich persönlich muss einfach sagen, dass wir sehr wenig sind. Also mit 6 Leuten, das ist ja nicht Redaktion. Das sind auch noch Leute, die für den Literaturclub, ich habe ja den Literaturclub noch bei mir, das Vis-à-vis ist bei mir und der Club. Das heisst, ich sende durch das ganze Jahr, ich habe keine Sommerpause, nichts. Und wir haben ich habe keine 100% Stelle bei mir im Team. Wir sind noch 2 Redaktoren, also eine Frau und ein Mann, Redaktorin, Redaktor. Und wo jede Woche, nicht täglich, also ich weiß, was das zu bedeuten hat, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Kampf und Stress, versuchen, die optimalen Leute zu finden für das Thema, wo heute ist Donnerstag, ich weiß noch nicht mal genau, was ich mache am Dienstag. Also sind wir einfach dran und ewig über das Wochenende arbeiten, weil wenn du am Donnerstag anfängst festzudenken, ich habe einfach keine Kapazität, zum voraus zu arbeiten. Ich muss auch nicht lange voraus arbeiten, weil wir versuchen, eine Aktualität oder eine sogenannte latente Aktualität
anzubringen. Wie ist das mit der Guerilla-Truppe?
Eben, die müssen voll gehen. Also da gibt es einfach nichts. Das ist viel, viel Arbeit und da kannst du nicht, und auch mit da kannst du auch nicht sagen, oh, jetzt ist es ganz schlecht, weil jetzt ist Freitagabend um 5 Uhr und du hast keine Gäste, da wird über das Wochenende geschafft. Und da kann man mit mir auch nicht diskutieren. Es ist ja so, wenn aber manchmal, ich weiss auch nicht, Schicksal uns gnädig ist und wir am Donnerstagabend oder am Freitag am Morgen fertig sind, schicke ich die Leute heim. Also, wenn ich sage, die Sendung steht im Moment, es sieht aus, wie wir die machen am Dienstag, dann sage ich, geht heim, machen das gutes Wochenende, kommen oben ab, alles ist gut. Aber das ist nicht immer so. Und darum meine ich, Guerilla ist nicht nach Plan und nach 5 Minuten und jetzt isst man gerade nicht danach. Und darum, wenn du das in so einem kleinen Team machst, alle kennen sich, die geben alles. Die sind ja zum Teil auch schon sehr lange da und die machen das sensationell. Also das,
du
das
bist
ist
auch die Chefin vom Vis-à-vis.
Ja, jetzt kommt der Beste. Ah, bringen du.
Das ist super. Jetzt, du sag mal.
Sie stellt Fragen. Gell? Gell, gell?
Zahlt ja. dir der Frank H. Meier, dass er in dieser Sendung auftreten darf? Oder zahlst du Lohn? Das hat mich schon immer interessiert.
Aber du weißt, dass ich einfach nicht aus dem Nähkästchen plaudere. Schau, bei mir hat kein Herr Hartmeier Informationen gegeben. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Bei mir ist gerade vorher das Mikrofon schon kalt worden. Es ist so lange da unten. Ich rede nicht über solche Sachen.
Aber du bist die Chefin von Frank H. Meier?
Korrekt.
Akzeptiert er dich?
Ja. Aber müsstest du vielleicht ihn fragen? Ich hätte die Handynummer, das ist kein
also,
Problem.
Was ich vielleicht da noch einschieben, Frank Meier haben wir selbstverständlich eingeladen zu dem Tag. Er hat es vorgezogen, lieber zuhause zu bleiben. Er zähle sich nicht zu der Taggesellschaft im Allgemeinen.
Er ist vor allem in den Ferien, muss man noch sagen. Da ja, er halb, also, wo ich mit ihm
telefoniere. Also, was versteht er sich dann? Ist er eher der Muezzin? Oder wie kann man seine Rolle und Funktion aus Chefsicht, was sagt seine Vorgesetzte?
Das war clever, wie, dass du das jetzt nachgehängt hast.
Wie sieht Frau Meier dann das? Also Entschuldigung, wenn ich jetzt, aber das Problem, wenn ich schon mal an der Quelle bin, ich meine, das hat mir noch niemand gesagt.
Kannst du die Frage noch mal bringen?
Liebe Christine, wie siehst du seine Funktion? Ist er eher durch er vorbeten, vorlesen? Ist es ein Monolog? Oder ist er doch ein Talker? Obwohl er sich nicht zu unserer miserablen Gesellschaft setzt.
Ich würde das nicht so bewerten. Der Frank H. Meier, muss ich sagen, ist, ich habe sehr gute Zusammenarbeit mit ihm. Und er will einfach möglichst nicht, also er ist noch extremer als du nicht für mit seiner Person und so ja. gegen raus.
Ah, ja, sitzt er sitzt mit der Lilith aber auf dem Sofa in Berlin.
Einmal oder, ja, hat er das jetzt gemacht. Aber ich bin eigentlich nicht seine Anwältin. Und darum muss ich einfach sagen, was man von ihm kann lernen kann, das sage ich auch den jungen Journalisten, das ist die Vorbereitung. Muss ich einfach sagen. Da wird heute zum Teil so schludrig geschafft von Journalisten, da krümmt es mich. Die tun dann das Zeug abschreiben in der Mediendatenbank.
Ja. SMD, ja.
Wo ich einfach muss sagen, da gebe ich Ihnen Markus Gilli und dann kommen Geschichten und dann schreibe ich das ab und dann steht vielleicht, er hat ganz hellblaue Augen, dann übernehme ich das, ohne einmal den Mann weder angeschaut zu haben, noch angeläutet zu haben, noch nichts. Und das regt mich so auf. Und er hat dort eine Vorbereitung, wo ich einfach muss sagen, Chapeau, er hat auch Zeit. Ich finde das schön, aber er nimmt sich die auch. Ja. Das habe ich nicht bewertend gemeint. Er liest sich... Nein, echt nicht.
Ja, ja.
Ich gehe ja meistens mit an diese Produktionen. Und die Art von Vorbereitung und sich auf jemanden einlassen und sich für die auch schon im Vorfeld interessieren, das finde ich genial. Das
gut, wenn wir da vielleicht jetzt abschließen, weil der Frank Meier wäre eingeladen gewesen.
Ja, ja er hat mich ja. jetzt etwas
gesagt.
Nein, das ist ganz in Ordnung. Ja.
Ich möchte bin ein Journalist, wissenslustig.
Absolut kein Problem.
Das haben wir noch niemand können beantworten.
Das ist doch wunderbar. Ich möchte einfach jetzt noch das Feld ein bisschen aufmachen. Vielleicht gibt es noch eine Frage, die wir noch nicht tangiert haben, die wir noch möchten, anschneiden möchten, die wir noch... Ja, wo man noch eine Antwort erwartet. Vielleicht möchte gerade jemand etwas fragen. Und sonst, falls Sie sich noch kurz Zeit nehmen, dann würde ich Sie mal noch fragen. Sie haben von Plänen geredet. Sie würden gerne mal das Persönliche mal moderieren.
Nein, halt. Sehen Sie, so schnell geht es. So schnell geht's. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe noch nie es persönlich moderiert. Und ich habe gesagt, Radiotag zu machen. Das ist etwas, ich wollte ja gar nie zum Fernsehen. Mhm. Ich wollte ja ins Radio. Das weiß er. Er ist mein Zeuge. Ich wollte nie ins Fernsehen. Mhm. Und irgendwie durch Schicksal oder Fügung oder Zufall bin ich in dem Fernsehen gelandet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich will ich Radio machen. Und ich habe mir immer vorgestellt, also wenn ich irgendwann dann mal wieder auf einen anderen Pfad gehe, ich habe ja, Sie haben das am Anfang gesagt, ein bisschen gewechselt und so, ist das etwas, wo ich das Gefühl habe, wo ich sehr gerne machen würde. Aber ich habe also nicht gesagt, ich will es persönlich übernehmen.
Gut, dann habe ich das jetzt vielleicht genau. Ein bisschen zu wörtlich genommen. Einfach, es gibt noch vielleicht ein Leben nach dem SF-Club. Darf ich das so interpretieren?
Es gibt jetzt schon ein Leben nach dem SF. Das unterscheidet vielleicht uns auch in dem Sinne ein bisschen. Ich musste lernen. Du hast vorher gesagt, du bist immer in diesem Drive, auch als Journalist. Ich musste lernen, mit dem aufzuhören. Und zwar gerade wegen dem Kind. Das ist unerträglich, wenn man ein Kind hat, für alle Parteien. Weil es läuft ja auch viel von den Kindern energetisch und die wollen ein. Und die wollen nicht eine Journalistin, die da immer noch mit dem Ding noch schnell schaut, was ist passiert. Also ich habe im Gegensatz zu dir müssen lernen, abstellen und Abstand zu nehmen. Und wenn ich in die Ferien jetzt gehe, meine Leute sagen, ich bin in der Ferien, ihr könnt das bestens ohne mich. Oder ich bin jetzt mal weg und es ist jetzt mal Abend und es ist jetzt mal gut. Also wo ich dann auch ohne Problem habe 2-3 Wochen mich total ausklinken. Also, teilweise wird ich schon ein bisschen kribbelig, aber das habe ich mir müssen. Es hat mich auch krank gemacht. Mit allem. Ewig das Gedrüllen im Kopf, dann mit dem Kind. Und ich habe gemerkt, die ganze Energie, die ich kann, habe ich dann noch in die Arme, Kind noch rein da, mit dem Speed. Ich weiss ja zum Beispiel nicht mal, ob du hast oder nicht
Kind,
oder du hast
kein
Kind. Wo ich einfach muss sagen, ich musste lernen, sagen Stopp, Nein sagen, ein altes Frauenthema, Sie kennen es sicher. Und einfach sagen, jetzt ist nicht mehr Club, es ist nicht mehr Journalist, jetzt ist das meine Family und ich. Und das habe ich gelernt und ich muss sagen, es geht mir also massiv besser, seit ich das können abstellen und sagen, das passiert alles, die News passieren auch ohne mich. Also habe ich mal müssen merken irgendwann.
Markus Gili, Ihre Träume nach Tele Zürich vielleicht?
SF Club?
Ja, aber... Nein. Ich bin nicht jemand, das war nie so zielgerichtet bei mir, wo jetzt sagt, in 2 Jahren mache ich das, in 3 Jahren das. Das
aber so nach 10 Jahren, vielleicht kommt einem mal eine Idee, was einem auch noch gefallen würde.
Ja, also ich würde es dann sicher auch einmal ruhiger nehmen. Es ist jetzt schon ein Bild entstanden, oder? So ein bisschen der Zappel-Philipp mit den höheren Ritalin-Rotationen oder Rationen, das bin ich nicht. Ich kann auch abschalten.
Herzig?
Das glauben Sie mir nicht, das ist unglaublich. Nein, ich kann auch abschalten. Ich kann mir auch vorstellen, ich leite noch den ganzen Betrieb. Also, Sie müssen sich vorstellen, am Morgen habe ich schon Geschäftsleitungssitzung in der Tamedia, habe schon mich über Finanzen, Personal und alles unterhalten. Schwierigste Probleme zu lösen. Und am Abend um 6:30 muss ich noch eigentlich on the top dann noch die Sendung machen. Oder? Ich komme nicht irgendwie relaxed pfeifen um 4:30 vom Tennisplatz, sondern mein Arbeitstag um 6:30 am Abend ist dann ungefähr schon 8 bis 9, 10 Stunden bereits gewesen mit vielen anderen Problemen. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre für mich sehr wahrscheinlich wirklich dann eine weitere Lebenssteigerung, wenn ich einmal den ganzen administrativen Kasumpel, Personalprobleme, Finanzen, Medienpolitik und was sonst noch alles dazugehört, könnte ich loslassen. Und sage, ich mache nur noch Sendungen. Ich mache vielleicht eine neue Sendung auch. Das wäre vielleicht noch eine Zukunft.
Also innerhalb von Tele Zürich ein neues Gefäß schaffen.
Zum Beispiel, ich weiss jetzt auch nicht, was medienpolitisch weitergeht. Wir stehen in einer sehr, sehr spannenden Phase rein. Ich kann mir auch vorstellen, was mich sehr würde reizen, wäre im Bereich karitativ etwas zu machen, ein Projekt zu machen. Ich bin immer wieder begeistert von Leuten, die das machen. Gerade letztens wieder sehr intensiv mit dem Beat Richner geredet. Es gibt auch andere, kleinere Projekte. Ich möchte vielleicht einmal etwas zurückgeben von all dem, was ich an Wertschätzung hat dürfen erleben und an Glück erleben, an Leute, die nicht so viel Glück haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber es hat sich in meinem Leben immer alles sehr spontan ergeben. Das ist das, was ich teilweise ein bisschen kritisiere an jungen Leuten, die sagen, ich bin jetzt genau 2 Jahre bei Tele Zürich, dann muss ich beim SF sein, dann muss ich ins 10 von 10 kommen und dann wird dann sicher Sat 1 kommen und weiss ich was. Das hasse ich, weil
aber es funktioniert ja gar
es
nicht.
Es funktioniert Gott sei Dank übrigens auch nicht, weil das sind dann die irgendwie beim U1 Kabel tragen tun in 2 Jahren. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass eben die Karriereplanung nicht so funktionieren tut. Ich lasse mich überraschen. Es ist aber alles abhängig auch von Gesundheit und von Glück.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen. Nicht nötig. Das ist der Herr Keller. Ich sehe ihn gerade.
Viele machen sich keine Gedanken, dass sie 80% der Redezeit verbunden.
Jetzt habe ich Sie nicht verstanden.
Machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie 80% von der Redezeit brauchen?
Wo?
Auch heute meinen Sie?
Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also ich glaube, es sind 79, aber...
Christine Meyer fühlt sich benachteiligt.
Nein, ich fühle mich nicht benachteiligt. Ich muss sagen, ich bin fasziniert gewesen. Ich habe das spannend gefunden. Ich habe gern zugelost. Ich will es jetzt nicht müssen austeimen. Wir sind zum Glück jetzt da nicht in einer Arena, wo SVP heutzutage muss man sagen gegeneinander. Wie dort muss man das machen? Aber du hast schon ein Temperament. Also wenn du sagst, du willst zurücktreten und ein bisschen, dann möchte ich das also noch sehen.
Ja, dann natürlich möchte ich dem Votant einfach sagen, tun Sie sich bitte das nächste Mal dazwischen rufen, geben Sie alles. Und oder wenn es auch schon gemetzelt ist, kann man nicht mehr lange diskutieren. Also ich liebe so Zwischenrufe oder mal ruhig jetzt. Das schätze ich sehr. Aber ich glaube, es sind nicht 80% gewesen. Gut, ich muss sagen, ich habe so immer in die erste Reihe geschaut. Die haben also gelacht, wo ich geredet habe, und haben das noch unterhalten gefunden. Und durch das muss ich Ihnen sagen, werden Sie mir also weder ein schlechtes Gewissen einflößen an eine schlaflose Nacht. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen verunsichert und tief betrübt. Aber schauen Sie, ich möchte nicht länger antworten, weil sonst wären es 81%.
Also müssen wir dann noch eine Abstimmung machen darüber, wer jetzt da zu viel und zu wenig redet. Gibt es andere Fragen, Anregungen? Ja, bitte.
Sie glauben nicht, es wäre viel spannender, wenn wir auf den Sender schalten ab 18.56. Es gibt zwei Phasen, die sehr spannend sind. Vor der Sendung, dann nehmen sich die meisten nämlich hoch, auch die sich nicht mögen, und nach der Sendung. Und es hat schon eine halbe Stunde gedauert, bis die Technik dann gesagt, also es gibt immer so einen Mehrstufenalarm, oder? Zuerst löschen das Licht, dann fangen sie an, Kabel zusammenrollen. Dann geht ihnen etwas ab, dann fangen sie an, sich räuspern, damit endlich die Leute zum Studio rausgehen. Es ist also, wir haben schon um 19:30 dort innen nah diskutiert.
Ist das im Club auch so, Frau Meyer?
Ja, also bei uns dürfen sie vorher fast nicht reden miteinander. Wir schauen, dass das, weil wenn du 75 Minuten das Gespräch musst stoppen haben und die vorher schon zu lang geredet haben, dann gibt es eine Katastrophe. Außerdem merken sie ja immer, wenn Leute schon vorher lang geredet haben, wie sie sagen dann im Gespräch während der Sendung immer eben. Sie sagen, eben, habe ich ja. Und dann weiss man, aha, die haben schon geredet vorher. Müssen Sie sich mal achten, da sieht man das. Und ich versuche es immer, ich sage immer, auseinander. Wir reden dann über so banales Zeug, wie das Wetter und so. Dann, ich kenne das auch, dass sie wollen, sitzen bleiben zum Teil. Ich kenne es auch, dass Leute, die sich fast gemetzelt haben in einer Sendung, nachher gesagt haben, du, ich bin mit dem Auto da, fahr doch du mit mir auf Bern. Das hat mich am Anfang total gestresst. Dann dachte ich, was ist das für eine Show? Und habe dann gemerkt, das ist einfach dann eine Frage von der Politik natürlich. Das ist um Positionen gegangen und nachher sind die zusammen gejassen. Das habe ich ganz am Anfang nicht verstanden. Mittlerweile kenne ich das. Es gibt aber auch derjenigen, die sich nicht grüssen vorher, in der Sendung sich nicht anschauen und auch gerade davon laufen. Aber wenn man so die intensive Zeit zusammen verbracht hat und eine Diskussion in Gang gekommen ist, hat man ja immer das Gefühl, man hätte nicht alles können sagen. Und man will gewisse Sachen noch ausdiskutieren. Also wir gehen dann immer zusammen bei uns wieder in den Raum, da gibt es dann ein Apéro. Weil ich habe einfach zwei Möglichkeiten zum Produzieren, entweder live oder wie live. Also in einer sogenannten Live-Produktion. Man kann den Club nicht schneiden, also ich will das auch gar nicht. Dann nachher gibt es nachher noch ein Apéro oder vorher gibt es noch irgendetwas. Und dort wird sich dann, dort kann es dann teilweise noch mal richtig heftig zu und her gehen, muss ich sagen. Also da sind schon Leute in Tränen ausgebrochen, da hat man schon Zeug ausgekehrt oder gelacht. Und es ist halt auch so, dass die Spannung nachlässt. Wo wir auch, die haben ja die auch, man geht ja nicht rennt die Studio und nach 75 sind wir vorher rein und dann gibt es ein Mikrofon und dann das und das Licht und all das Zeug. Also die sind sicher fast anderthalb Stunden in diesem Studio und alle sind angespannt und haben das Lampenfieber müssen irgendwie in den Griff bekommen. Und nachher lässt das so nah und dann werden sie teilweise wie nicht auseinander. Also ich kann sie schon heimschicken. Ich weiß, habt ihr Käste daheim oder irgendwie so? Das ist jetzt irgendwie gut.
Wir möchten, für mich ein wichtiger Grundsatz ist, ich habe das letzte Mal erlebt, dass wirklich zwei Politiker furchtbar aufeinander los sind nach einer Sendung. Würde ich nicht sagen. Die Zusammensetzung war aber SP und SVP. Und wilde Beschimpfungen.
Also schon in der Sendung oder nachher?
Schon in der Sendung und nach der Sendung ist es dann auch völlig eskaliert im Studio. Und ich habe gesagt, wir machen die Türen nicht auf, bis sie einigermaßen miteinander wieder reden können und sich der eine für das, was er gesagt hat, wirklich daneben war, entschuldigen tut. Ich finde, das ist für mich ein Grundsatz, dass man nicht in so einer Art und Weise aus dem Studio rausgeht. Und das ist dann wirklich auch passiert.
Wobei, es ist manchmal noch heikel, weil manchmal, ja. Wir zünden ja auch, wir rühren Kohlen ins Feuer und nachher sagen wir, oh, jetzt ist aber geil, also jetzt ist gut und jetzt haben wir uns alle wieder gern und gehen heim. Also das ist schon etwas,
nicht wo
man...
Nicht so, ja.
Ja, aber ist schon,
für
oder?
Für einen Schlüttelung muss man sich entschuldigen.
Ja, das ist klar. Also ich habe es lieber, wenn Sie sich in der Sendung gerade direkt entschuldigen. Also,
du bist ja richtig auf Quoten aus.
Ja, aber wollen wir das sicher? Ich meine, ich mache da nicht streichelt so da bei uns. Also.
Ich mache es ungern, aber die Zeit ist ein bisschen vorgeschritten. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Gibt es noch ganz brennende Fragen? Oder sind vielleicht Fragen nur, wo Sie... Ja, bitte. Gibt es schon eine Verwechslung?
Ihres Herz blutet und meins blutet enorm. Der Zeitdruck ist furchtbar. Und Sie müssen ja sehen, die Stunde ist 60 Minuten. Ihre hat 60 Minuten, meine leider auch. Und ich muss genau zum Beispiel 54, 23 draussen sein, weil dann kommt der Werbeblock und die Nachrichten müssen genau Punkt wieder anfangen. Ja. Wir sind das Fernsehen, every hour on the hour wie CNN. Wir haben den Stundenrhythmus. Das macht uns übrigens auch sehr erfolgreich. Ich habe es gerade den letzten Tag wieder gesehen. Die Leute sind am 6 Uhr im Garten oder unterwegs und draussen. Und schauen dann zu Abend am 9 Uhr, kommen genau der gleiche Service, das gleiche Programm über. Das ist unser Prinzip. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich meine, da läutet unzählige Leute an und ich muss ständig abklemmen. Es ist unhöflich, uncharmant und was wir amigs auch noch machen, wir haben auch schon Chats nach der Sendung gemacht, also dass die Leute noch im Internet haben können, zum Beispiel mit dem Gast reden, damit die Zwei-Weg-Kommunikation besser funktioniert. Aber ein Gespräch, ein Interview plus noch Zuschauer dazu und das alles in 24 Minuten. Und wenn dann gewisse Zuschauer anfangen zu reden, hören sie dann nicht mehr auf, oder? Der dann 4-5 Minuten redet. Und dann muss ich, falls es technisch funktioniert, wie unsere alte Telefonanlage, habe ich immer 10-mal müssen drücken, bis er endlich rausgeflogen ist.
Wir sind jetzt genau am gleichen Punkt angelangt. Es gibt sicher noch Fragen, Herr Gili, Frau Meier. Wir wären wahnsinnig glücklich, wenn Sie noch ein bisschen bei uns bleiben. Vielleicht müssen Sie noch nicht heim zu den Kindern. Oder?
Schnell schauen, was da passiert ist auf meinem Handy.
Genau. Vielleicht langt es noch wieder eine oder andere Frage. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Stadttag jetzt in die Sommerpause geht. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie wieder im September oder im Oktober, wir wissen es noch nicht, wieder als Gast begrüßen können. Wer sich für den Newsletter anmelden, der darf sich bei mir melden. Ich tue die E-Mail-Adresse aufschreiben und werde dich pünktlich wieder informieren über das neue Programm. Ich möchte Markus Gili und Christine Meier, schon wieder ein Pläuderle, die zwei, noch ein Präsent überreichen. Jetzt weiss ich gar nicht, wir haben von der Konfisserie Vollenweider. Schauen Sie es. Oh, Herr Gili, soll ich jetzt das der Frau Meier schenken? Oder?
Ich die Praline in die Kamera am nächsten Zeitpunkt.
Wir haben keine Kamera. Ja, gut. Tele Zürich-Logo auf der Praline extra von der Konfisserie Vollenweider für Sie gemacht. Ich schenke es jetzt der Frau Meier. Ja. Und das Gleiche natürlich umgekehrt.
Ich
für den Herrn Gili mit gerne. SF. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da sind. Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiederhören.